Domradio. Blick in die Bibel.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Blick in die Bibel auf domradio.de. In dieser Woche freue ich mich, dass wir den Chefredakteur der Zeitschrift Public Forum gewinnen konnten, um mit uns über das jeweilige Tagesevangelium zu sprechen. Herzlich willkommen, Matthias Drobinski.
Hallo.
In Public Forum geht es auch immer wieder um den Weg der Kirche in die Zukunft. Natürlich auch darum, welche Impulse Papst Leo da setzen kann. Wie schätzt du seine Amtszeit bisher ein?
Ja, am Anfang dachte ich, wo wird er hingehen? Man merkte, er ist sehr vorsichtig in den Formulierungen, anders als sein Vorgänger Franziskus, wo dann seine Helfer manchmal auch Zitaten nachlaufen mussten. Aber er hat ja unglaublich an Profil gewonnen, finde ich. Also einmal auch in der Auseinandersetzung, die er so gar nicht gesucht hat mit Donald Trump und J.D. Vance, wo er letztlich dieser identitären Vorstellung von Christentum, die die beiden vertreten, mit Abgrenzung, mit auch einer gewalttätigen Komponente, mit der kriegerischen Komponente, einfach etwas ganz anderes entgegengesetzt hat, nämlich das Evangelium von der Gewaltlosigkeit, auch durchaus dieses irgendwie schaut nach den Kleinen, nach den Verletzlichen, nach den Migranten. Da hat er wirklich in einer ganz unaufgeregten Weise einfach einen Gegenpunkt gesetzt, auch in der Art und Weise, wie er auftritt, also gegen diesen großsprecherischen Trump im Grunde seine leise, sich zurücknehmende Art gesetzt, das fand ich schon großartig. Und ich glaube, diese Enzyklika zur künstlichen Intelligenz, die werden wir uns noch ein paar Mal durchlesen können. Also die finde ich tatsächlich in vielem auch ein kluges Zeitdokument. Also wie in einer Zeit, in der da eine neue Entwicklung kommt, eine Res Nova, also praktisch wie vor 135 Jahren die erste soziale Enzyklika kam, kommt da etwas Neues auf uns zu, das wir noch gar nicht so richtig einordnen können. Und da auch zu sagen, dass was entscheidend ist, ist, dass die Menschlichkeit bleibt. Das ist jetzt keine Maschinenstürmerei, die er macht, aber schon ein sehr kritischer Blick auch auf die Ideologie, die sich hinter dieser Technologie verbirgt, die Machbarkeitsfantasien, diese Vorstellung, die ganze Welt nach eigenen Vorstellungen formen zu können, diese Selbsterlösungsoptimismus. Also dem zieht er jetzt, um im Technischen zu bleiben, den Stecker. Also das finde ich auch ziemlich gut.
Also da dürften die Jungs im Silicon Valley, Peter Thiel und andere, nicht so begeistert davon sein.
Sie haben sich ja schon unbegeistert geäußert. Also das finde ich ja auch ganz gut. Also da sieht man, dass doch Religion auch tatsächlich sowas wie eine Gegenmacht entwickeln kann. Also sowohl Trump als auch Peter Thiel, aus diese Leute waren auf dem linken Fuß erwischt. Man könnte fragen, was sind die Truppen des Papstes? Also die klassische Stalin-Frage irgendwie kann man in dieser Situation ja auch stellen. Also was hat der Papst im Silicon Valley verloren irgendwie und was ist er gegen das Pentagon? Nein, man sieht auf einmal, dass diese ethische und moralische Einspruchsmacht die Herren da verunsichert. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie der eine halt lospoltert und der andere halt irgendwie sagt, ist alles irrelevant, aber mein Eindruck ist, das hat durchaus Wirkung. Also wie weit die geht, wer weiß. Also natürlich, wenn die Menschheit entschließt, sich irgendwie in den Abgrund, sei es zu bomben, sei es weiterzuentwickeln, wird sie das können. Aber wenn nicht der Papst, könnte da Einspruch erheben.
Da bekommt Papst Leo auch für diesen Einspruch viel Lob. Da wirkt er durchaus auch außenpolitisch, während er innerpolitisch innerhalb der Kirche, so sagen viele, ja eigentlich nichts voranbringt. Auch wenn man auf die deutsche Kirche schaut, da tut sich ja gar nichts. Es ist sogar von einem Kulturkampf die Rede, liberale Kräfte, die für Weiheämter der Frauen eintreten oder Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Und dann sind da die Konservativen. Lässt sich diese Spaltung eigentlich überhaupt heilen oder überwinden und welche Rolle spielt der Papst da oder kann er spielen?
Ich glaube, der Leo versucht, das zusammenzuhalten. Also das kann man jetzt positiv sagen. Ich würde sagen, ja, mit so Sachen wie die Laienpredigt nicht erlauben, also wo man dann sieht, dass es in Kleinigkeiten auch Ängstlichkeiten geht, da bin ich auch kritisch und würde sagen, da könnte er schon vorangehen. Ich verstehe das Motiv, das für ihn dahinter steht. Er kommt ja auch nicht mit dem großen Holzhammer und sagt irgendwie, die Kirche darf nicht, alles ist verboten, sondern er sagt, ich sehe, dass jetzt bestimmte Dinge wie die Frauenweihe nicht möglich sind. Ich erlebe aber auch, also deswegen die Frage nach der, also wie rum geht die Kirchenspaltung, dass viele Menschen, die sich auch der Kirche verbunden sehen, gerade viele Frauen, auch sagen, ich bin so enttäuscht, ich will da nicht mehr mitmachen. Also das heißt, auch das ist ja eine Kirchenspaltung, wenn man einen Teil des Kirchenvolkes einfach substanziell ausschließt, auch von bestimmten Dingen, sie als nicht weihefähig, als nicht sakramentenfähig erklärt, dann ist das auch ein Riss. Und das erlebe ich schon, auch bei jungen Frauen, auch bei, angefangen von meinen Kindern bis hin zu unseren Volontärinnen, die dann auch sagen, was soll ich dann noch in dieser Kirche? Also da gibt es schon auch Schmerz und Verletzung.
Die kehren der Kirche dann ganz einfach den Rücken, denn solche Fragestellungen wie Segnung gleichgeschlechtlicher Paare oder Predigt von Laien, auch von Frauen in der Messe, gehen diese Konflikte nicht an der Gesellschaft grundsätzlich vorbei. Die Menschen, die auf der Suche nach Sinn sind, die interessieren sich jetzt nicht für diese kleinlichen innerkirchlichen Konflikte, oder?
Das ist zunehmend, glaube ich, schon so. Also natürlich sind die nicht unwichtig jetzt fürs Innerkirchliche oder für die Frage auch der Selbstdefinition. Aber ja, sagen wir mal, jetzt, wenn jemand 25 ist und nicht wirklich ganz tief in den Eingeweiden der Kirche irgendwie verortet ist, dem ist das schwer zu erklären. Und ja, und es kostet natürlich, sagen wir mal, in dieser anderen Auseinandersetzung, die ich gerade skizziert habe, auch große Glaubwürdigkeit. Also das heißt, wenn der Papst von Menschenrechten, von Gleichberechtigung, von der gleichen Würde aller Menschen redet und dann aber immer in Frage steht, wie sieht es denn bei euch im Innerkirchlichen aus und ist denn da diese gleiche Würde gewährleistet? Und man kommt dann auf so theoretische Antworten, ja, natürlich sind Frauen bei uns gleich viel wert, aber im Konkreten eben nichts passiert, dann bleibt da schon auch eine Glaubwürdigkeitslücke.
Aber du hast nie mit dem Gedanken gespielt, aus der Kirche auszutreten.
Bis jetzt nein, tatsächlich. Ich könnte mir Situationen vorstellen, wo ich dann sagen würde, sagen wir, es gäbe einen absoluten Rollback. Ich freue mich ja, dass die Bischofskonferenz mehrheitlich auch Reformen will. Also dass sie ja auch sagt, wir gehen einen vorsichtigen Weg. Das denke ich, ist ja auch richtig, weil die Kirche ist vielfältig. Aber versuchen auch Dinge zu ermöglichen und versuchen auch Menschen einzubinden, die Dinge auch sehr anders sehen. Das finde ich ja gut, wenn es da jetzt auch mal einen klaren Rollback gäbe oder ein identitäres Christentum gelehrt würde, dann wäre das nicht mehr meine Kirche, dann würde ich auch rausgehen.
Und was hält dich in der Kirche?
Eine gute Geschichte trotz allem, also so, dass ich auch die katholische Kirche auch in meiner Jugendarbeit, also eben auch in dieser kritischen Jugendarbeit als Ort der Freiheit erfahren habe, wo man Dinge auch anders machen konnte. Gab immer mal Ärger und Empörung, aber vieles ging dann doch überraschend gut. Und letztlich doch auch der Gedanke einer Solidargemeinschaft. Also dass ich schon sage, ich möchte mein Christentum nicht mit mir alleine leben, sondern dazu gehört schon auch eine Gemeinschaft. Und das hat mich bis jetzt dazu bewogen, braver Kirchensteuerzahler zu bleiben. Ich kann aber Menschen verstehen, die das anders sehen. Das muss man auch dazu sagen. Also jetzt gerade in der ganzen Frage der Missbrauchsaufarbeitung, der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, dass da Menschen gibt, die sagen, das, was ich erlebt habe, macht es mir unmöglich, in dieser Kirche zu sein. Da kann ich nur sagen, ja, da hab ich Verständnis für. Also in diesem Sinne ist vielleicht tatsächlich im Augenblick das Bleiben in der Kirche manchmal begründungspflichtig und nicht das Rausgehen.
Bis hierhin vielen Dank, Matthias Strubinski. Und jetzt hören wir uns gemeinsam das Tagesevangelium vom heutigen Tag an.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen. Ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Soweit das Tagesevangelium. Dieser Text, Matthias Lubinski, der klingt fast wie eine juristische Abhandlung. Ist das eine Art Rechtsbelehrung oder was ist das?
Ja, das ist die. Also ich stelle mir diese junge Gemeinde vor, in die das hineingesprochen ist, also die, sagen wir mal, unter großem Druck steht, die sich rechtfertigen muss, warum sie Christen sind. Und da ist es natürlich schon so eine Zusage, die heißt, haltet zusammen, schau erstmal sozusagen, dass du Dinge im persönlichen Gespräch klärst, dann in der Gemeinde und dann also letztlich versucht zusammen zu bleiben, das lese ich daraus, versucht eure Konflikte auch im Stufenverfahren zu klären, lasst das nicht eskalieren, nicht sofort in die Gemeinde, sondern geh erstmal und rede persönlich mit jemandem. Auch dieser Satz, was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Es hat ja schon fast was Magisches. Also so irgendwie aus unserer Sicht, ist das jetzt für mich als Christ, dass ich jetzt jemandem erkläre, pass mal auf, das ist jetzt gelöst. Und dann sagt Jesus oder Gott irgendwie, okay, dann ist es auch im Himmel gelöst, gilt es nur für den Geweihten. So definiert es die katholische Kirche natürlich mit den Sakramenten. Ich glaube, das ist eine Stelle, die sehr stark in diese bedrängte Gemeinde hineingesprochen ist. Ihr habt die Macht, tatsächlich zu erklären, wer ist Jünger Jesu und wer nicht. Haltet zusammen, bleibt zusammen und dann zum Schluss der Trost, wenn ihr auch nur klein seid, ich bin dabei euch.
Aber dieser Text verleiht den Menschen ja auch eine enorme Autorität. Was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Das ist doch eine enorme Autorisierung menschlichen Handelns.
Das ist das große Problem, so wurde es ja auch missbraucht. Also das ist letztlich ja auch genauso gedeutet wurde, das, was im Zweifel der geweihte Amtsträger hier auf Erden bindet oder löst, das wird im Himmel gebunden oder gelöst sein. Das ist ja eine absolute Macht oder auch eine Macht, die zum Missbrauch einlädt. Also in diesem Sinne würde ich für heute sagen, ja, man kann das ja auch umdrehen. Der Beistand, den ich erhoffe, den ich erbitte, der wird nicht vergebens sein. Also das ist ja das, was unten noch sagt, wenn zwei etwas erbitten, wird das nicht ungehört verhallen. Auch da kann man natürlich Frage stellen, weil viele Menschen haben auch die Abwesenheit von Gott erlebt. Ich habe jetzt neulich dem Pfarrer aus dem Ahrtal mit dem Jörg Meirer ein Gespräch gemacht, der sagt, er ist bei solchen Stellen inzwischen ganz vorsichtig geworden, weil eben die Leute im Ahrtal, die haben nicht erlebt, dass wenn sie etwas erfleht haben, auch zu zweit oder zu dritt, dass das beim Herrn Widerhall erhörte, sondern es sind Hunderte von Menschen getrunken, Häuser weggerissen worden. Also in diesem Sinne, nein, nicht immer wird das erfüllt und es ist kein magisches Denken. Es ist nichts, was sozusagen heißt, ich drücke hier auf den Knopf und dann passiert was im Himmel. Also weder beim Binden noch Lösen, noch bei dem irgendwie, wenn ihr bittet. Also was ich für mich rauslese persönlich, ist tatsächlich, dass auch dann, wenn ich schreie und das Gefühl habe, es kommt keine Antwort, dass es nicht ungehört verhallt. Also so kann ich mir dieses Evangelium lesen. Ansonsten, wenn ich mir diese Reihe angucke, habe ich mit dem mit die meisten Schwierigkeiten in dieser Reihe. Nicht mit dem Weizenkorn, das stirbt, was wir am Anfang hatten, wo ich mir sagen kann, da steckt auch eine Weisheit drin. Aber da steckt eine Missbrauchsgefahr drin.
Aber beten, fürs Beten gilt das ja auch. Also beten hat ja eigentlich auch nichts Magisches. Also ich kann ja noch so eine große Gebetskette für einen schwer kranken Angehörigen ins Leben rufen. Das heißt nicht, dass das hilft. Was nutzt es denn überhaupt?
Ja, es ist schon die Hoffnung, dass sozusagen der Ruf zu Gott, manchmal auch der Schrei zu Gott, nicht ungehört verhallt. Aber es ist eine Hoffnung. Es ist nicht empirisch nachweisbar. Also da würde ich immer vorwarnen. Es gibt zwar Menschen, die sagen, ja, habe ich gebetet, wurde erhört. Dann kann man das noch ein bisschen im Weiteren interpretieren. Ich glaube, dass vielen Menschen natürlich Beten Kraft gibt. Also auch in der Situation, die aussichtslos erscheint, wo man sagen kann, man kann seine Angelegenheit nur vor Gott werfen. Das ist ja, glaube ich, schon auch eine Quelle großer Stärke und großen Trostes, dass man da sagt, also selbst dann bin ich nicht allein und habe eine Institution, wo ich sagen kann, hier mach was draus, und dann sehen Dinge vielleicht auch nicht mehr ganz so dramatisch aus, oder dann kann daraus auch eine Kraft entstehen, die heißt, ich bin nicht allein, oder auch sowas wie eine Klagemauer, auch sozusagen das Recht mit Gott, was die Psalmen ja auch sehr gut kennen. Also irgendwie, warum verbirgst du dich? Also das ist ja auch durchaus auch eine Erfahrung, die in der Bibel festgelegt ist. Der Gott, der sein Antlitz verhüllt, der sich entzieht, der nicht antwortet, bis hin zu Jesus am Kreuz, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also auch diese Erfahrung steckt in der Bibel, und hier steckt eben die andere drin, die das Beten auch was sehr Tröstliches sein kann, etwas, was den Menschen aufrichtet, was ihm zeigt, du bist nicht alleine mit dir selbst, sondern es gibt vielleicht doch eine höhere Instanz, vor der du oder vor dessen Füße du dein menschliches Schlamassel irgendwie werfen kannst und sagen kannst, fang was damit an. Also es gibt auch Situationen, wo ich mir dachte, das ist so das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, irgendwie. Ich kann das jetzt nicht mehr klären, das ist jetzt aus meiner Hand genommen, irgendwie, dann versuch's in andere Hände zu legen.
Hat dann also auch oder kann auch was Entlastendes haben. Vielen Dank, Matthias Drobinski. Mit dem Chefredakteur von Publik Forum habe ich über das heutige Tagesevangelium gesprochen. Und morgen geht es im Tagesevangelium um Vergebung, die wir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal gewähren sollen. Ich bin gespannt. Vielen Dank.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.